Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Druck aufbauen, indem man Menschen durchlässt oder sogar bis zur Grenze hinfährt. Das ist genau das, was gerade an der Grenze zwischen Nicht-EU-Land Türkei und EU-Land Griechenland passiert. Da kommen Menschen an und die Griechen reagieren mit verstärktem Grenzschutz und einem Aussetzen des Asylrechts. Wir beschäftigen uns hier im Update mit der aktuellen Lage in den Grenzregionen und wollen wissen, wie genau stellt sich der türkische Präsident Erdogan das vor, Menschen also als Spielball an die Grenze zu schicken. Die EU wird bei der Erpressungsstrategie irgendwann schon einknicken.
Ich habe mich mit einem Syrer unterhalten, der sagte, bei uns im Land ist Krieg, alle mischen damit, die USA, Russland und hier knallt man uns die Türe vor der Nase zu. Die einen sagen, wir dürfen durch, die Türken, die Griechen sagen, die Grenze ist dicht. Man spielt mit uns, man behandelt uns hier wie Tiere, aber nicht wie Menschen, das ist unwürdig.
Das also Thema hier bei uns in dieser Podcast-Episode des Updates. Aus unserem Update-Team ist Johannes Döbbelt mit dabei.
Hallo.
Hat sich heute damit beschäftigt, wie Unternehmen, also unsere Chefs und Chefinnen, unsere Computerarbeit nachverfolgen können.
Es gibt spezielle Software, die tatsächlich bestimmte Daten erfassen kann von Mitarbeitern, zum Beispiel deren Leistung natürlich, aber auch sowas wie Stimmungen im Team. Und was da alles möglich ist, wo das eingesetzt wird und ob das rechtlich überhaupt erlaubt ist, das schauen wir uns genauer an.
Das hört ihr hier bei uns. Und zur weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wollen wir uns heute Abend mit dem nervösen Finanzmarkt beschäftigen. Dickes Minus vergangene Woche, heute ging es eher seitwärts oder teils auch ein wenig nach oben. Wir hören aus unserem Börsenstudio in Frankfurt, woher die Unsicherheit der Anleger kommt und wie es da weitergehen könnte. In diesem Podcast zum Update vom 2. März 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Diese Nummer yapıyoruz.
Man betrügt uns. Wir werden benutzt als Druckmittel. In Wirklichkeit interessiert sich niemand für uns.
Kimse önemli değil. Ja. Bu kadar.
So verzweifelt klingt ein Mann, der gerade an der türkisch-griechischen Grenze ausharrt. Der türkische Präsident Erdogan hatte am Wochenende angekündigt, die türkische Seite der Grenze zur EU zu öffnen. 13.000 Menschen hat das anscheinend Hoffnung gemacht. Laut UN sind so viele gerade an der Grenze unterwegs. Unter ihnen viele Kinder. Es ist dort kalt. Eine Infrastruktur gibt es nicht am Grenzfluss. Karin Senz ist unsere Türkei-Korrespondentin und gerade in dem türkischen Grenzort Edirne, 20 Meter entfernt von der Grenze. Karin, also für viele Menschen, die rüber in die EU wollen, ist momentan kaum ein Durchkommen. Wie ist die Situation dort gerade?
Also die Sonne ist inzwischen untergegangen hier in Edirne und es ist bitterkalt geworden. Die Straße, die Zufahrtsstraße zum Grenzübergang Edirne ist gesperrt inzwischen nicht nur für die Journalisten, sondern auch für die Flüchtlinge. Man versucht offensichtlich die Straße für Rettungsfahrzeuge und so weiter freizuhalten. Die Flüchtlinge müssen also jetzt über Feldwege in diesen Grenzstreifen laufen, aber sie haben immer noch Zugang im Gegensatz zu uns und es kommen tatsächlich immer noch weitere Flüchtlinge. Gerade eben ist eine Gruppe an Somalierinnen an mir vorbeigelaufen. Die hatten auch tatsächlich, muss ich sagen, nicht sehr viel an. Mir ist kalt in meiner dicken Jacke, aber ich bin mir sicher, die werden heute Nacht auch bitter frieren. Es gibt hier einen Mann, der verkauft Wolldecken. Ich glaube, er hätte einen reißenden Absatz, aber viele Flüchtlinge können sich das einfach nicht mehr leisten.
Somalierinnen, sagst du, die kommen von sehr weit her. Woher kommen die Menschen generell, die gerade da sind?
Naja, du hast ja gerade den jungen Mann gehört, das war einer, der aus dem Iran kommt, der dort verfolgt wird, weil er einer religiösen, nicht-muslimischen Minderheit angehört, lange in der Türkei auch gelebt hat, aber es auch da als Minderheit nicht einfach hatte. Ich habe mich mit vielen Afghanen unterhalten, die in der Türkei keinen Schutzstatus besitzen, so wie die Syrer beispielsweise, aber auch mit einem jungen Marokkaner. Es gibt die verschiedensten Nationalitäten, Pakistani hatten wir gestern, sie alle glauben, dass auf der anderen Seite der Grenze für sie ein neues Leben beginnen könnte.
Ein interner Frontex-Bericht sagt laut der Zeitung Die Welt, dass es schwer sein wird, die vielen Menschen zurückzuhalten. Was ist dein Eindruck?
Also man merkt auf jeden Fall, dass auf der einen Seite die Wut wächst. Ich habe mich mit einem Syrer unterhalten, der sagte, bei uns im Land ist Krieg, alle mischen damit, die USA, Russland und hier knallt man uns die Türe vor der Nase zu. Die einen sagen, wir dürfen durch, die Türken, die Griechen sagen, die Grenze ist dicht. Man spielt mit uns, man behandelt uns hier wie Tiere, aber nicht wie Menschen, das ist unwürdig. Und man merkt aber auf der anderen Seite auch eine Hoffnungslosigkeit, aber in dieser Hoffnungslosigkeit wollen die Leute nicht zurück, denn sie haben dort nichts mehr. Ein Syrer hat gesagt, ich habe zwar 8 Jahre mit meiner Familie in Konya in Anatolien gelebt, wir haben alles verkauft, um die Fahrt hierher bezahlen zu können. Da ist nichts mehr, wir müssen hier ausharren.
Erdogan will ja durch die Aktion den Druck auf die EU erhöhen. Es wird erwartet, dass in der Türkei wegen der Kämpfe im syrischen Idlib viele neue Flüchtlinge ankommen werden. Was genau hätte Erdogan denn gerne von der EU?
Also das sind wahrscheinlich drei Punkte. Zum einen, das sagt er sehr deutlich, möchte er die Unterstützung Europas und der NATO im Kampf gegen das syrische Regime in Nordsyrien, in dieser Region Idlib. Dort unterstützt er ja die Rebellen. Das zweite ist wohl möglicherweise auch mehr Geld im Rahmen dieses Flüchtlingsdeals. Aber ich glaube, er steht innenpolitisch inzwischen auch so stark unter Druck. Denn wir haben hier in der Türkei eine extrem schlechte Wirtschaftslage. Und deswegen kippt auch die Stimmung gegenüber den Flüchtlingen hier. Und die Türkei hat seit Jahren Millionen von Flüchtlingen, die sie hier beherbergt. Und viele Türken sagen, jetzt es reicht. Wir wollen, dass die EU Flüchtlinge aufnimmt. Man sagt ja auch spöttisch schon, wie wäre es denn, wenn wir euch Geld geben und ihr die Flüchtlinge aufnehmt.
Karin Sens, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin, normalerweise in Istanbul, momentan in Edirne an der Grenze zu Griechenland unterwegs. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr in einem Team arbeitet, zusammen mit anderen im Büro, dann habt ihr wahrscheinlich einen ganz guten Einblick, wie die Stimmung so ist, ob ihr und eure Kollegen zufrieden seid, motiviert seid. Vielleicht wisst ihr auch, wer besonders gute Leistungen erbringt und wer sich eher zurücklehnt und vielleicht nur das Nötigste macht. Die Chefin oder der Chef weiß das alles aber nicht unbedingt. Und damit die auch Bescheid wissen, gibt es mittlerweile Software. People Analytics nennt man die. Die gemeinnützige Organisation Algorithm Watch hat solche Software mal untersucht, unterstützt von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung und halt auch mal getestet. Was kann die Software so? Wie sehr kann die uns kontrollieren? Johannes Döbbelt aus unserem Update-Team. Wer bietet denn solche People Analytics Software überhaupt an?
Da gibt es einmal kleinere Softwarefirmen, die sowas entwickeln, aber auch die großen, also die deutsche Firma SAP hat das im Programm und zum Beispiel auch Microsoft. Da ist das Ganze ein Teil von Office 365. Also nutzen ja ganz viele Unternehmen und da heißt das dann in diesem Paket Workplace Analytics.
Bevor wir zur Kritik an der Software kommen, was kann die Software genau?
Also laut der Studie sammelt solche Software jede Menge Daten von den Mitarbeitern und ihrer Arbeit und damit kann dann zum Beispiel die Personalabteilung analysieren, wie die Leistung einzelner Mitarbeiter aussieht. Also ob jemand zum Beispiel auch befördert werden sollte, da gibt es so Empfehlungen oder auch nicht. Oder auch, wie die Stimmung sogar innerhalb eines Teams ist. Es gibt auch ein konkretes Beispiel, an dem wir das jetzt mal durchspielen können, nämlich an dieser Stimmung und an der Software von Microsoft. Das hat mir der Geschäftsführer von Algorithm Watch genannt, Matthias Spielkamp heißt der. Bei der Microsoft Software kann man so eine Art internes soziales Netzwerk für ein Unternehmen einrichten. Also über das Netzwerk können sich dann zum Beispiel Teams so gegenseitig austauschen über ihre Arbeit. Und Microsoft bietet laut Algorithm Watch dann an, dass die Beiträge aus diesem Social Network untersucht werden in einer sogenannten Sentiment-Analyse.
Da wird versucht herauszufinden, wie die Stimmung ist. Das geht auf individueller Ebene. Microsoft sagt, es geht in erster Linie um Teams. Das heißt also, da tauschen sich Leute aus und kann man etwa sagen, da ist die Stimmung ja, gedämpft, ist sie aggressiv oder ist sie eher euphorisch und produktiv und so weiter und so fort.
Ja, das macht dann eben die Software und daraus könnte die Personalleitung dann zum Beispiel sehen, wo ist die Stimmung schlecht und wo müssen die Chefs vielleicht irgendwie eingreifen. Ob dieser Teil der Software aber tatsächlich auch eingesetzt wird und die Daten auch so analysiert werden bei Unternehmen in Deutschland, das ist bisher nicht bekannt, sagt Matthias Spielkamp.
Wie ist das denn rechtlich? Dürfen Unternehmen überhaupt solche Daten von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erheben?
Das kommt darauf an, wozu diese Daten benutzt werden. Ich habe darüber mit Professor Peter Wedde gesprochen, der ist Experte für Arbeits- und Datenschutzrecht und er hat auch eines der Rechtsgutachten für diese Studie geschrieben. Und er sagt, grundsätzlich dürfen Arbeitgeber das, also grundsätzlich dürfen die alles an Daten erheben und auch nutzen, was erforderlich ist für die, Achtung, Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses, wie es heißt.
Da folgt dann draus, du sagst, die Rechtsprechung, Arbeitgeber dürfen Leistungsdaten verarbeiten, beispielsweise, wie viel hat einer gearbeitet, gerade wenn es um Bezahlung nach Leistung geht. Das ist eine relativ klare Situation.
Ja, schwieriger wird es aber bei unserem Beispiel, also solchen Dingen wie ist die Stimmung im Team, eher so weichere Faktoren. Und das ist, so sieht Peter Wedde das, nicht unbedingt erforderlich für das Beschäftigungsverhältnis. Was Unternehmen dann aber machen können, ist, dass sie sagen, okay, wir holen uns die Erlaubnis dafür ein, auch solche Daten zu verarbeiten. Dann holt man sich entweder von jedem einzelnen Mitarbeiter so ein freiwilliges Einverständnis, das geht, oder die Chefs klären das mit dem Betriebsrat über eine gemeinsame Vereinbarung. Das geht auch.
Und wie läuft das dann am Ende in der Praxis?
Ja, diese Einzelvereinbarungen sind laut Professor Wette sehr selten und auch Vereinbarungen mit Betriebsräten gäbe es nur vereinzelt. Und oft gäbe es auch einfach gar keine Vereinbarung, obwohl diese Software gleichzeitig eingesetzt wird und das wäre dann rechtswidrig, sagt Professor Wette. Aber es gibt auch noch ein anderes großes Problem, was auch eines der zentralen Ergebnisse der Studie ist. Matthias Spielkamp von Algorithm Watch sagt, die Unternehmen sind verpflichtet, dem Betriebsrat Auskunft darüber zu geben, wie diese eingesetzte Analyse-Software genau arbeitet, also was wie erhoben und auch weiterverarbeitet wird. Aber die Personalchefinnen und Personalchefs, die wissen das offenbar selber nicht immer so genau.
Wenn das so läuft wie bisher, dann geht halt der Betriebsrat im Unternehmen, sagt, wir wüssten gerne, was hier läuft. Und dann sagt das Unternehmen, ja, das wissen wir aber selber nicht, weil wir haben das von IBM, Microsoft oder SAP gekauft und die verraten uns das nicht.
Also die IT-Firmen argumentieren dann nämlich mit ihrem Geschäftsgeheimnis. Microsoft, IBM, SAP und Co., die wollen sich da einfach nicht genau in die Karten gucken lassen, wie die Software so funktioniert.
Was sagen denn die IT-Firmen zu der Kritik an ihrer Analyse-Software, die sie da anbieten?
Die Süddeutsche Zeitung zitiert ein Statement von SAP, die sagen, sie arbeiten ausschließlich mit vollkommen anonymisierten Datensätzen und unter Einhaltung der Datenschutzregeln. Microsoft sagt, dass die Unternehmen selber entscheiden, welche Module von diesem Office 365 da genau eingesetzt werden und welche nicht. Und im Regelfall gäbe es dann auch entsprechende Betriebsvereinbarungen zwischen Unternehmen und dem Betriebsrat, sagen sie.
Was könnte sich ändern, um die Situation zu verbessern, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser zu, ich sag mal, schützen?
Algorithm Watch und auch Professor Wette sind der Meinung, dass solche Software durchaus eingesetzt werden darf, aber eben nur unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel, Mitarbeiter müssen ausdrücklich zustimmen zur Datenerhebung und der Betriebsrat soll auch mehr Rechte bekommen. Zum Beispiel das Recht auf genauere Informationen und auch beim Datenschutz soll er mehr mitbestimmen dürfen, als das bislang der Fall ist. Das sind so einige der Forderungen der Studienautoren.
Wie wird Software zur Analyse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingesetzt und wer sollte wie mitreden dürfen? Das hat eine Studie der Organisation Algorithm Watch untersucht. Hintergründe von Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In der 68. Minute beim Spiel Hoffenheim gegen die Bayern am Samstag. Da ist es passiert.
Hoffenheim hier, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe. Aber hier stürmen gerade Trainer Hansi Flick und Betreuer Gerland in Richtung Fankurve der Bayern. Warum? Weil hier wieder Plakate gegen Dietmar Hopp gezogen worden sind.
Das Spiel Hoffenheim gegen Bayern wird unterbrochen. Zweimal sogar Hassplakate gegen Hoffenheim-Sponsor Dietmar Hopp. Warum?
Der Mann ist der Mehrheitseigner von Hoffenheim und als Mitbegründer vom Softwarekonzern SAP ist er Milliardär und hat Hoffenheim mit viel Geld vom kleinen Verein in die Bundesliga hochgebracht. Und damit ist er für die Leute hinter den Protesten das Symbol für die Kommerzialisierung des Fußballs, was sie ablehnen. Und es gibt immer wieder Protestplakate oder Schmähgesänge gegen Hopp.
Das hat heute Morgen schon Britta Wagner aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion so erklärt. Für Bayern-Präsident Karl-Heinz Rummenigge ist klar.
Ich glaube, wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Wir haben viel zu lange die Augen zugemacht, was in gewissen Kurven oder in vielen Kurven eigentlich in allem passiert ist.
Ja, jetzt am Samstag sind es Spielunterbrechungen gewesen, aber sind das die richtigen Maßnahmen? Können Beleidigungen, auch rassistische Anfeindungen verhindert werden? Das klären wir mit dem Fanforscher Robert Klaus. Robert, was ist denn der konkrete Vorwurf der Ultras gegen den SAP-Gründer Dietmar Hopp?
Der konkrete Anlass in den vergangenen zwei Wochen war, dass ein DFB-Sportgericht, was eigentlich mal die Kollektivstrafen, also die Blocksperren ausgesetzt hatte, eine Strafe gegen Borussia Dortmund verhängt hat, dass Borussia Dortmund bei den kommenden zwei Auswärtsspielen in Hoffenheim keine Fans mitbringen darf. Das gilt in Fanszenen als Kollektivstrafe und dagegen richtet sich der aktuelle Protest. Das heißt, dieses Sportgerichtsurteil war der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
Jetzt haben sich ja aber Fans in ganz unterschiedlichen Stadien mit Plakaten gemeldet und gesagt, wir protestieren mit euch mit.
Ja, es gibt einen starken Solidarisierungseffekt unter den Fanszenen. Die sind gut vernetzt und auch gut organisiert und haben eine gemeinschaftliche Identität als Fanszenen, teilen auch gewissermaßen gemeinsame Feindbilder und gemeinsame Gesellschaftskritiken. Das eine ist halt die Kritik am kommerzialisierten Fußball. Da geht es vor allem gegen Herrn Hopp und die TSG Hoffenheim, auch gegen RB Leipzig. Und das zweite sind die Kritiken an überzogen empfundenen Verbandsstrafen, wo es eben um die benannten Kollektivstrafen geht. Und beide Diskussionen kommen hier sehr symbolisch zusammen. Letztendlich muss man sagen, dass Fanproteste und Ultraproteste in den letzten 20 Jahren sehr massiv und gleichzeitig sehr wenig erfolgreich waren. Wir haben zersplitterte Spieltage, auch in der Ultraforderung, dass man sicheres Pyrotechnik-Abbrennen ermöglichen muss, hat sich kaum was bewegt. Das heißt, die einzige Forderung, die Ultras in den letzten 20 Jahren wirklich durchsetzen konnten, war, die Abschaffung der Stehplätze zu verhindern. Das bedeutet auch, dass man die ganze Debatte um Hopp versteht man nicht, wenn man die langjährige Geschichte der Fanproteste und ihres Scheiterns nicht mit einbezieht, denn dort hat sich viel Frustration angesammelt.
Schauen wir mal auf das, was jetzt in Zukunft vielleicht häufiger passieren kann, nämlich die Spielunterbrechung und Spielabbruch dann tatsächlich als letzte Konsequenz. Welche Möglichkeiten haben denn die Schiedsrichter momentan im Stadion?
Es gibt den sogenannten Drei-Stufen-Plan, der auch von der FIFA mitentwickelt worden ist. Das heißt, in einem ersten Schritt gibt es eine Ansage durch den Stadionsprecher, dass zum Beispiel Beleidigungen oder Schmähungen zu unterlassen sind. In der zweiten Stufe unterbricht ein Schiedsrichter ein Spiel, ruft beide Mannschaften in die Kabine. In der Zwischenzeit können Trainer, Stadionsprecher oder andere Funktionäre mit Fans in der Kurve reden, versuchen so zu beschwichtigen. Und in einem dritten Schritt würde ein Spiel abgebrochen werden. Allerdings haben wir Schritt 3 in Deutschland bisher noch nicht gehabt.
Jetzt schreibt uns unsere Deutschlandfunk Nova-Hörerin Jennifer, faszinierend, wie die Fußballgemeinschaft von Spielern bis hin zu Schiedsrichtern zusammensteht, während man es nicht schafft, dieselben Konsequenzen walten zu lassen, wenn es um rassistische Beleidigungen im Stadion geht. Inwiefern hat Jennifer da recht? Hast du auch manchmal den Eindruck, der DFB reagiert mit zweierlei Maß?
Vergleiche sind immer ein bisschen schwierig, aber was man an der Stelle tatsächlich sehen kann, ist, dass sich zum Beispiel kaum ein Funktionsträger der deutschen Fußballelite zu den rassistischen Aussagen des Schalker Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies vor im letzten Sommer kritisch geäußert hat. Gleichzeitig wird diese Drei-Stufen-Regelung wurde bisher kaum bei Vorfällen von Rechtsextremismus und Rassismus konsequent angewandt. Das heißt aber nicht, dass das Drei-Stufen-Modell falsch ist. Man kann nur mahnen und appellieren an die Verbände, dass es bei rassistischen und rechtsextremen Vorfällen ähnlich konsequent genutzt wird in den kommenden Monaten.
Spielabbrüche durchaus möglich bei Beleidigungen und Hetze im Stadion. Fanforscher Robert Klaus war das.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie sollen Menschen, die nach Deutschland kommen, hier klarkommen? Wie sollen sie integriert werden? Wie sollen sie schon möglichst früh wissen, was auf sie zukommt? Um diese Fragen ging es heute beim Integrationsgipfel der Bundesregierung. Und natürlich waren da auch Themen wie Rassismus in Deutschland ein Thema und die aktuelle Lage an der türkisch-griechischen Grenze. Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion, hat es auf dem Integrationsgipfel denn konkrete Ergebnisse gegeben?
Also es hat ein konkretes Ergebnis gegeben heute, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel nämlich einen Kabinettsausschuss angekündigt hat. Der soll sich mit Rechtsextremismus und Rassismus in Deutschland auseinandersetzen und überlegen, was dagegen getan werden kann. Viele Migrantenverbände, die hatten ja einen offenen Brief geschrieben an die Bundesregierung nach dem Anschlag von Hanau und einen solchen Ausschuss gefordert. Der kommt jetzt. Dazu kommt auch noch eine Expertenkommission zum Thema Rechtsextremismus. Das hatte Innenminister Horst Seehofer schon angekündigt. Und dass der Ausschuss jetzt tatsächlich kommt, das begrüßt zum Beispiel auch Sylvie Nantscha vom African Network of Germany, die hat heute mit Merkel zusammen beraten.
Wir freuen uns sehr, dass sehr schnell und sehr spontan die Entscheidung getroffen wurde, einen Kabinettausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus einzurichten. Wir fordern, dass die Bundesregierung entschieden gegen Rechtsextremismus und Rassismus handelt.
Das ist quasi schon vor dem eigentlichen Integrationsgipfel beschlossen worden, also bevor der Gipfel dann regulär angefangen hat.
Und worum ging es dann heute eigentlich beim Integrationsgipfel?
Also eigentlich ging es um die sogenannte Phase 1 des nationalen Aktionsplans Integration. Also darum, was bei der Integration ganz am Anfang kommt. Also wenn die Menschen, die zu uns kommen wollen, noch gar nicht da sind. Wie können die dann am besten vorbereitet werden auf ihr Leben hier in Deutschland, also auf ihre Arbeit hier? Und wie können die schon in ihrem Herkunftsland unterstützt werden? Hier haben alle gesagt, sie wollen jetzt nichts verschlafen, wie das in der Vergangenheit so der Fall gewesen war. Sie wollen eben schon möglichst früh dafür sorgen, dass das alles klappt. Und Sylvie Nantscha hat die Regierung hier ausdrücklich für ihre Herangehensweise gelobt.
Das war für uns die Chance, die Integrationspolitik hier in Deutschland mitzugestalten. Und endlich saßen wir am Tisch und wir sitzen immer noch am Tisch. Es wird nicht über uns geredet, es wird mit uns gesprochen. Und wir freuen uns, unseren Beitrag hier zu leisten.
Also es gibt genug Leute in Deutschland, die der Regierung beratend zur Seite stehen können beim Thema Integration, und das wird jetzt offenbar auch genutzt.
Und wie sieht dann die Umsetzung dieses Aktionsplans aus? Was soll in den Herkunftsländern alles schon getan werden?
Also die Bundesregierung will, dass Menschen, die zum Arbeiten nach Deutschland kommen wollen, schon im Herkunftsland bestimmte Kenntnisse erwerben, also zum Beispiel Deutsch lernen. Und die Regierung will Zuwanderung auch besser steuern, also mit Informationsangeboten in den einzelnen Ländern beraten, wie legale Migration aussieht und vor illegaler Migration warnen. Das hat die Integration Beauftragte der Bundesregierung Annette Wiedmann-Mauns erklärt.
Wer Fachkräfte gewinnen will, muss in die Verbesserung des Ausbildungssystems vor Ort, in Wirtschaftskooperationen und ins Deutschlernen investieren.
Ja, und dass Deutschland mehr Fachkräfte aus dem Ausland braucht, da waren sich auch alle drüber einig. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hält das für unverzichtbar.
Es ist auch im Interesse von Bürgern und Bürgerinnen, weil es darum geht, dass wir Fachkräfte für Pflegeeinrichtungen, für Bäckereien, für Klempner, Elektrikerbetriebe und vieles andere mehr zur Verfügung haben, die die Abläufe des täglichen Lebens möglich machen.
Ja, wenn es um ausländische Fachkräfte geht, steht Deutschland in Konkurrenz zu vielen anderen Ländern, sagt Altmaier. Da müsse möglichst früh viel geregelt werden. Deshalb ist gestern ja auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft getreten. Das soll dabei helfen, dass Deutschland nicht auf der Strecke bleibt.
Ein großes Thema war auch die Flüchtlingssituation an der griechisch-türkischen Grenze. Das hat jetzt nichts mit dem Integrationsgipfel direkt zu tun, aber hat Angela Merkel auch dazu was gesagt?
Also sie hat was dazu gesagt, aber nicht von sich aus. Ein Journalist, der hat sie danach gefragt. Dann ist sie aber ziemlich deutlich geworden. Also sie hat erstmal die Türkei gelobt, dass sie so viel getan habe für die Flüchtlinge in der Region und dass die Bundesregierung auch bereit sei zu helfen, auch schon geholfen habe. Aber was der türkische Präsident jetzt mache, das würde so nicht gehen.
Der türkische Präsident fühlt sich im Augenblick nicht ausreichend unterstützt. Und ich finde es allerdings bei allem Verständnis völlig inakzeptabel, dass man das jetzt auf dem Rücken von Flüchtlingen austrägt. Denn die Flüchtlinge sind jetzt in eine Situation gebracht worden, dort an die Grenze zu gehen und im Grunde in einer Sackgasse zu landen.
Die UNO geht momentan ja von 13.000 Migranten aus, die an der türkischen Grenze zu Griechenland ausharren. Erdogan nennt höhere Zahlen, hat die EU offen auch mit einem neuen Massenandrang von Flüchtlingen gedroht. Also der Integrationsgipfel ist dann doch von aktuellen Entwicklungen im Inland und im Ausland überlagert worden.
Heute gab es den Integrationsgipfel der Bundesregierung. Da sollte es eigentlich um Integrationsfrühförderung gehen, sozusagen schon im Herkunftsland. Nachher wurde aber mehr über Rassismus in Deutschland und Flüchtlinge in der Türkei gesprochen. Klaus Janssen aus unserem Team hatte die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, Herr Günther, wo sehen Sie sich denn so in 5 Jahren? Diese Frage haben viele von euch bestimmt schon mal gehört in einem Bewerbungsgespräch. Manche Menschen, die haben da direkt eine Antwort parat. So einer ist mit Sicherheit auch Pete Buttigieg. Der wollte schon als Schüler Präsident der USA werden, hat er mal in einem Interview erzählt. Jetzt hat er zwar das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur bei den Demokraten verlassen, trotzdem, seinem großen Traum ist er ziemlich nahe gekommen, näher als die meisten anderen, und er war ja auch nicht unbeliebt in diesem Wahlkampf. Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas hat sich deshalb die Frage gestellt, braucht es große, riesengroße Karriereziele, um im Beruf richtig erfolgreich zu werden, oder geht's nicht auch ohne?
Manchmal habe ich den Eindruck, dass erfolgreiche Menschen alle so einen großen Masterplan für ihre Karriere haben. Zum Beispiel Pete Buttigieg. Als sein Geschichtslehrer einmal fragt, wer kann sich vorstellen, Präsident der USA zu werden, da hebt er, offenbar als einziger im Klassenzimmer, die Hand. Das sagt er im Interview mit dem New York Times Podcast The Daily.
I remember in history class. It was during the impeachment process of President Clinton or all the scandal, everything that was going on, and I remember the teacher was just kind of riffing on this and he said, you know, would anybody here ever want to be president or want to run for office? Seeing what a mess and what an ugly place Washington was, and I just maybe involuntarily my hand went up.
Und wenn man sich den Lebensweg von Buttigieg anschaut, dann wirkt das so, als hätte er seine Karriere tatsächlich auf dieses eine große Ziel hin ausgerichtet. Er war Jahrgangsbester an seiner Highschool, danach geht er ab nach Harvard, später geht er nach Oxford. Dann wird er Bürgermeister von South Bend, das ist eine mittelgroße Stadt in Indiana, und dann eben Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei.
My name is Pete Buttigieg. I am a proud son of South Bend, Indiana, and I am running for President of the United States.
Ja, okay, also Präsident würde dieses Jahr dann nun doch nicht, aber er war näher dran an seinem Traum als die meisten anderen. Kann man also von Pete lernen? Braucht es einen beruflichen Masterplan, um am Ende wirklich erfolgreich zu sein? Ich frage Menschen, von denen ich denke, sie wollen Karriere machen, Wirtschaftsstudenten, BWL, VWL von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Wenn jemand einen Masterplan hat, dann wohl die, oder?
Ja, und ich finde es sehr hilfreich, weil ich habe halt gemerkt, es hilft einem, schwere Zeiten einfach zu überstehen, wenn man halt ein Ziel hat, wo man weiß, okay, das möchte ich wirklich erreichen. Das macht einiges einfacher.
Ich finde, dass es sehr wichtig ist. Man muss immer ein Ziel vor Augen haben und darauf hinarbeiten, weil wenn man kein Ziel hat, dann bringt es alles auch gar nichts.
Klar, so dass man halt in 5 Jahren, da wo man angefangen hat, so schon auf einer höheren Ebene ist. Ich habe auch so einen Geldbetrag, sag ich mal, im Kopf, aber ich sag mal, wichtig ist, dass man halt da, wo man angefangen hat, schon auf einer höheren Position ist. Das ist auch das Ziel.
Hier hat man also durchaus berufliche Ziele. Und das ist auch gut so, sagt die Karriereberaterin Esther Kimmel. Zumindest für manche.
Wenn ich eine Person bin, die sowieso sehr strukturiert arbeitet, der es vielleicht hilfreich ist, auch in einem bisschen engeren Korsett zu laufen, dann kann das aus meiner Sicht total hilfreich sein. Sich also wirklich so ein Karriereplan auch mal am Reißbrett zurechtzulegen.
Vielleicht sollte jetzt nicht jeder gleich Präsident oder Bundeskanzlerin werden wollen. Denn wer zu große Ziele hat, kann dementsprechend tief fallen.
Und ich persönlich bin auch immer ein Freund davon, die Ziele eher kleiner als zu groß zu setzen, weil ich glaube, dass sie realistischerweise eher erreicht werden. So ein Plan, also kommt drauf an natürlich auch, wie feste der gezurrt ist, der macht einen mitunter auch starr und unflexibel. Das heißt, dass ich gegebenenfalls auch gar nicht mehr auf spontane Angebote reagieren kann, weil ich das Gefühl habe, dass das sozusagen meinem Ziel nicht mehr entspricht.
Wer also Struktur mag, für den kann so ein Karriereplan wirklich hilfreich sein. Solange man immer noch offen dafür ist, auch mal nach links oder rechts zu gucken. Falls ihr aber so mehr der Typ spontan seid, es euch gerne mal so von einem Job zum anderen zieht, dann engt euch so ein Karriereplan vermutlich eher ein und am Ende verpasst ihr vielleicht eine wirklich gute Chance auf einen Job. Denn man kann auch sehr gut ohne Ziel Karriere machen. Esther Kimmel zum Beispiel hatte jetzt nie vor, Karriereberaterin zu werden und hat ehrlich gesagt auch keinen Plan für die Zukunft.
Also ich persönlich bin gar kein großer Freund davon. Ich könnte jetzt sagen, bis dahin will ich so und so viele Beratungstage verkaufen. Aber ich bin gar nicht der Typ dazu, weil ich auch in den letzten 12 Jahren meiner selbstständigen Tätigkeit gesehen habe, dass es mich eigentlich immer so an die richtigen Aufträge auch heranbringt, sodass ich mir persönlich darüber jetzt keine größeren Sorgen mache.
Ob ein Karriereplan was für euch ist oder nicht, das hängt also von eurem Charakter ab. Pete Buttigieg, würde ich sagen, ist der Typ dafür. Klar, sein Traum ist jetzt erstmal geplatzt. Vielleicht war seine Kandidatur 2020 aber ja auch erst die erste Phase eines sehr großen Plans. Jetzt kennt ihn immerhin die halbe Welt und in 4 Jahren, da ist er erst Anfang 40, dann könnte ja immer noch sein großer Masterplan Präsidentschaft aufgehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das neuartige Coronavirus breitet sich weiter aus. Wuhan in China ist weiter im Ausnahmezustand, genauso Casal Pustelengo in Italien. In Deutschland gibt es jetzt fast 160 gemeldete Fälle in 10 Bundesländern. Große Messen wurden aus Sorge schon abgesagt, Flüge gestrichen, Sportveranstaltungen verschoben, Fabriken vorübergehend stillgelegt. In einigen Unternehmen auch in Deutschland bleiben Mitarbeiter zu Hause. Welche wirtschaftlichen Folgen die Ausbreitung des Coronavirus hat, darüber sprechen wir mit Viktor Goitka aus dem ARD-Börsenstudio. Viktor, also inwiefern ist das Virus denn für deutsche Unternehmen jetzt momentan schon spürbar?
Na, also das merken die Unternehmen schon. Wenn in China wochenlang die Läden dicht sind, dann heißt das zum Beispiel für die Turnschuhe von Adidas, die kauft einfach keiner mehr. Und das heißt für Adidas 85% weniger Umsatz haben die in China in den vergangenen Wochen gemacht. Das ist deutlich. Und die zweite Gefahr ist eben, dass das Coronavirus die internationalen Lieferketten sprengt. Also wenn ein Auto gebaut wird, dann werden ja Teile aus allen Erdteilen herbeigekarrt. Und da sagen Experten, da kann schon ein Teil reichen, wenn es fehlt, dass die Produktion stillsteht, wenn es eben ein wichtiges Teil ist. Und manche Autobauer sollen sogar schon versucht haben, Autoteile in Koffern nach Europa zu bekommen.
Vergangene Woche ja ein fettes Wochenminus an den Börsen. DAX und Dow Jones haben ähnlich viele Punkte verloren wie damals zuletzt in der Finanzkrise 2008. Und es heißt, schnellster Börsencrash seit fast 100 Jahren. Was passiert da gerade und was hat das dann auch genau mit Corona zu tun?
Ja, in der Tat. Wir hatten in der Woche davor noch Rekordlaune an den Börsen und dann ist das wie so ein Schalter gewesen. Kaum war das Virus in Italien, da haben auch einmal viele Finanzer hier in Europa, in den USA gemerkt, boah, das ist echt vor der Tür. Und dann gab es dieses Muster. Vorher Rekordlaune und dann ganz schnell runter. Das gab es so noch nie im amerikanischen Leitindex S&P 500. Man muss die Kirche aber auch im Dorf lassen. Es gab auch schon andere Zeiten, da ging es noch steiler runter als letzte Woche, nur eben nicht vom Rekord. Also dieses manisch-depressive, das war das Neue. Aber nein, wir haben keine neue Finanzkrise. Wir haben auch zumindest noch keine Riesenwirtschaftskrise. Das ist eine Panikreaktion. Das ist jetzt ganz viel Psychologie, auch Angst der Anleger.
Die Börsen, die reagieren ja auf Ereignisse. Sowas hören wir immer wieder mal. Inwiefern kann man an der Börse ablesen, was gerade auf der Welt passiert?
Naja, an der Börse wird ja, wie es so schön heißt, die Zukunft gehandelt. Das klingt nach Science Fiction, meint aber eigentlich die Kurse an der Börse. Das sind ja die Erwartungen der Anleger. Wie viel Gewinn macht eben Unternehmen XY in der Zukunft? Und das hängt natürlich an Fragen wie dem Coronavirus, an den Tweets von Donald Trump, an den Verhandlungen zum Brexit zum Beispiel. Also von daher kann die Börse schon was erzählen über das, was auf der Welt so passiert. Aber Börse ist eben immer auch Psychologie. Jetzt haben viele Panik, da sind die Erwartungen dann sehr schwarz. Und da ist die Börse eben auch eigentlich nicht so wirklich ein exaktes Thermometer, kein Barometer für die Lage. Weil um mal im Bild zu bleiben, das Börsenthermometer, sagen Experten gerade, das zeigt die Lage eben mal ein bisschen zu heiß an und mal auch zu kalt. Aber eine Tendenz kann man daraus schon ablesen.
Und die Tendenz zeigt momentan eher weiter nach unten?
Ja, die Tendenz wird für die nächsten Tage wahrscheinlich schon noch ein bisschen nach unten zeigen. Das erwarten hier zumindest viele Experten. Aber man sieht, momentan ist sehr viel Stimmungsschwankung mit dabei. Es geht immer mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Also es ist sehr unkalkulierbar. Aber klar, spätestens wenn im April, im Mai viele Unternehmen dann ihre Zahlen vorlegen und auch die Karten auf den Tisch legen, wie stark hat sie das Coronavirus wirklich getroffen? Dann kann es natürlich wirklich noch mal so eine kleine Belastungsprobe für die Börse geben.
Viktor Goitka aus dem ARD-Börsenstudio über die nervösen Finanzmärkte wegen der Ausbreitung des Coronavirus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.